Hallo und herzlich willkommen bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung, der Podcast für neue berufliche Perspektiven, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, dein Host und die Expertin für den beruflichen Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du beruflich um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Veränderung, Berufsorientierung und Sinn. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 25 ist es. Es ist eine vor der Jubiläumsfolge von Papa Hamsterrad Servus Berufung. Und ich habe heute so einen speziellen Gast da, dass ich irgendwie gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Also zuerst mal wollen wir das Geheimnis lüften. Heute ist mein Gast, meine Gästin, Frau Ingenieurmagister Nicole Hobiger-Klimes. Und ich sage nur so viel: im Podcast von Woman-Balance-Chefredakteurin Kirstin Pelzl-Scheruger, die hat sie genannt achtsamer Tausendsasser. Und so könnt ihr euch darauf freuen, dass das bestimmt eine spannende Folge wird. Herzlich willkommen, liebe Nicole.
Hallo, liebe Claudia, grüß dich.
Hallo, servus. Ich freue mich, dass du da bist und möchte das gleich mal sozusagen zur Interpretation überlassen. Achtsamer Tausendsasser, was kann man sich darunter vorstellen?
Also ich bin ja seit 14 Jahren selbstständig und habe natürlich verschiedene Säulen in meinem Unternehmen. Aber wirklich jede Säule hat irgendwas mit Stille oder Achtsamkeit zu tun. Ja, also ich baue das immer überall ein. Das gehört zu mir dazu. Also das gibt es nicht ohne. Also ich bin Business Coach auf der einen Seite. Ich bin Mastermind-Leiterin für Selbstständige. Selbst da beginne ich so eine Runde von UnternehmerInnen mit einer stillen Minute. Bei den Silence-Retreats wird es dann oft tageweise still. Und auch bei den Kolumnen und Magazinartikeln geht es ganz viel um achtsame Lebensführung. Wie will man leben? Was ist Stille? Was kann Meditation? Warum werde ich darüber eingeladen, dazu zu schreiben, ist ganz klar. Ich habe 13 Jahre ein Achtsamkeitsinstitut geleitet, wo wir mit einer Neurologin gemeinsam Meditationsleiterinnen und Achtsamkeitstrainerinnen ausgebildet haben. Und wenn ich auf der Bühne stehe, ja, dann spreche ich auch meistens über die Stille. Also es zieht sich überall durch und deswegen glaube ich, der Achtsamkeitstausendsasser. Ich habe mich übrigens irre gefreut, wie die Christin mich so genannt hat, weil es stimmt, weil es im Leben und im Beruf wirklich dazugehört. Und ich weiß, schon früher war so die Denkweise, das ist der Beruf und privat ist mal ganz anders. Aber für mich geht das nicht. Ich bin mein Beruf. Ja, also ich habe mit Meditation begonnen und mit Coaching begonnen, um das für mich zu machen. Und das ist dann quasi aus Beruf zu mir gekommen. Ich habe nicht jetzt Meditationsausbildungen gemacht, um das weiter zu lehren. Also das ist irgendwie entstanden und somit, ja, das bin ich. Und wenn ich 3 Tage irgendwie Bühnen-Events habe, dann habe ich danach meistens 5, 6 Tage, wo ich ganz nach innen gehe und mich erde und wieder grounde und runterhole und zurückziehe. Also das gehört bei mir einfach dazu.
Ja, sehr schön. Also du lebst deine Authentizität sozusagen.
Ich lebe das. Es ginge bei mir gar nicht anders. Ja, also ich glaube, wir haben natürlich alle verschiedene Rollen. Ja, und ich glaube schon, je nachdem, in welchem Umfeld wir sind, sprechen wir zum Beispiel mehr Dialekt. Ja, ich bin eine Waldviertlerin. Wenn ich bei meinen Eltern bin, ist natürlich der Dialekt ein bisschen stärker. Ich war heute bei meinen Eltern, also wir werden vielleicht ein bisschen mehr Dialekt heute raushören. Also natürlich prägt einen das Umfeld, aber ich bin im Grunde so, wie ich bin und ich kann mich einfach nicht verstellen. Das ist, glaube ich, ganz gut.
Ja, ich glaube auch, dass das sehr, sehr eine sehr gefragte Eigenschaft ist. Und In einer Welt, in der wir irgendwie von Social Media schon sehr geprägt sind, ist
Ja.
Authentizität, na, das ist ausgekriegt, Authentizität schon ein ganz wesentlicher Faktor.
Und du kennst es ja, wir Coaches, wir stellen ja auch ganz viele Fragen beruflich. Natürlich machen wir das dann auch mit uns. Das heißt, dieses Reflektieren und Fragen stellen, das ist dann wie so eine Berufskrankheit. Das macht man dann halt auch mit sich selber und dann formt man das. Und wenn es dann halt mal nicht so gelingt und man sich denkt, heute war ich ein bisschen komisch, ja, dann fällt einem das auf. Man ist bewusster auf diesen Dingen und je mehr ich mich mit Meditation beschäftige, jetzt mache ich es ja doch 14 Jahre, desto mehr fallen einem die Dinge auf, wo man halt sie vielleicht von sich mal ein bisschen entfernt. Und dann geht man halt schnell wieder ein paar Schritte zurück. Und ich glaube, es wird einem einfach klarer.
Ja, also da kann ich da durchaus recht geben. Fragen stellen ist sozusagen eine Berufskrankheit. Und deshalb komme ich jetzt gleich mal zur ersten Frage. Und zwar, was war denn dein Berufswunsch als Kind?
Haha, also da gab es mehrere. Also begonnen den ersten, den ich mich erinnern kann. Also ich habe mit 5 Jahren zu reiten begonnen und habe dann mit 7 Jahren so ein eigenes kleines Pferd bekommen. Es war dann bei den Großeltern am Bauernhof eingestellt quasi. Und zwar ganz klar, die Reitstunden, die ich genommen habe, ich habe das der besten Freundin sofort weitergelernt, weil die hat eben kein Pferd gehabt, die hat keine Reitstunden gehabt. Also war klar, ich werde mal Reitlehrerin. Dann war mein Großvater mal unterwegs und bei meiner Oma am Bauernhof ist ihm ein Kalb geboren worden und ich war dabei und habe quasi meiner Oma assistiert. Dann war ganz klar, okay, ich werde Tierärztin. Und meine Oma hat immer gesagt, okay, sie wird mal irgend so eine Lehrerin werden, ja. Und als Teenager, sehr spannend, das erzähle ich meistens nicht, aber ich wollte Nonne werden für kurze Zeit, ja.
Okay, also hast du schon früh diese Affinität irgendwie zur Stille gehabt?
In Wahrheit kann ich mich gar nicht erinnern. Also ich weiß nur, ich habe dann als Teenager hab ich 7, 8 Jahre Karate gemacht. Und da war zu Beginn immer so, da hat es schon so eine stille Minute gegeben, aber ich habe die quasi nicht, die war für mich nicht existent. Also das war so, okay, da warten wir halt kurz, ja, bis die da vorne fertig sind. Also, aber was ich mich schon zurückerinnern kann, und das prägt, glaube ich, auch, also ich habe irre viele Kung-Fu-Filme geschaut. Wirklich so als 12, ja, wahrscheinlich eher als 13, 14-Jährige, habe ich ganz viele so Bruce Lee-Filme, Kung-Fu-Filme geschaut. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das da irgendwie eingesickert und anders kann ich mir es gar nicht erklären. Aber meine erste richtige Meditation hatte ich erst im buddhistischen Tempel in Thailand. Das war nicht beabsichtigt. Also da war davor nichts mit Yoga oder nichts mit viel Spazieren gehen und so. Also ich war die Karate-Sportlerin, dann bin ich übergegangen zu Tanz und habe viel Tanztheater gemacht. Und auch da, ja, das Stretching, das hat man halt machen müssen, ja. Also da war der Weg noch nicht geebnet. Also die Nonne, ich weiß gar nicht, warum das so entstanden ist, aber das Unterbewusstsein wird sich was dabei gedacht haben.
Ja, bestimmt. Ich meine, bei dieser Frage hinterfragt man ja auch immer, was war tatsächlich attraktiv, ne, in diesen, an diesen Berufen, ja. Und was ich so jetzt so gesehen habe, ist, dass du eine sehr soziale Ader hast, gell? Also du gibst dein Wissen weiter und so, ja. Du willst wo helfen. Vielleicht ist das auch bei der Nonne irgendwo ein so ein Thema gewesen mit dem Helfen und so. Also
Total. Und vor allem, also was du da jetzt ansprichst mit dem Helfen, das stimmt wirklich. Also ich habe eine sehr gute Freundin gehabt, die ist jetzt eine Medizinerin in Amerika, in Stanford. Und da habe ich zu ihr schon mal gesagt, du, ich glaube, du hast ein Helfersyndrom, pass auf. Aber die ist einfach, die ist wow. Ja, also die kann das, die geht da auf. Das war natürlich als Scherz gemeint. Aber wir haben uns auch so hinterfragt, haben wir ein Helfersyndrom oder kommt es von innen? Und bei ihr ist es wirklich vom Herzen gekommen. Und was bei mir schon ist, ich werde so viel inspiriert durch Bücher oder eben auch durch Podcasts. dass ich die Dinge einfach gern weitergebe. Ja, ich behalte die Dinge nicht gern für mich. Ich bringe das wirklich zu Freundinnen. Also die müssen mir alle zuhören. Also ich gebe das wirklich gern weiter und das dürfte schon sehr früh in der Kindheit angelegt gewesen sein. Ja.
Ja, also ich glaube auch, also was ich da auch so gesehen habe von deinen Tätigkeiten, die du gemacht hast, aber da kommen wir dann eh gleich nochmal hin, da waren ja auch so ein paar Sachen dabei, die einen stark helfenden Charakter gehabt haben. Ne? Aber
Ja.
zu angefangen, also angefangen hast du natürlich mit einer normalen Schulausbildung, aber dann hast du ja schon ja einen sehr speziellen Weg eingeschlagen.
Also, das stimmt. Ich habe mit 14 quasi bin ich ausgezogen in die HTL in Krems. Also das war über eine Stunde entfernt von zu Hause. Das heißt, ich habe ins Internat gewechselt, was sicher ein taffer Schritt war für die Eltern und vor allem für mich war das ein sehr taffer Schritt. Und habe aber dann gemerkt, nach den 5 Jahren, also ich habe zwar das Klassenbeste abgeschlossen dann, obwohl es nicht so mein Thema war, aber ich habe gemerkt, wie bahnt man sich da durch? Wie holt man sich Hilfe? Ja, bei Fächern, die man nicht so gut kann und so. Also das habe ich dann in den letzten Jahren gemerkt, dass es Leute gibt, die was besser können. Und wenn man es klar ausspricht, dass man Hilfe braucht, dass die das gern machen. Ja, also das war ein Learning, das jetzt für meine Selbstständigkeit wirklich im Nachhinein sehr wichtig war. Dann bin ich in die Wirtschaft, ja, und habe Wirtschaft und Recht studiert. Und da sprichst du was an mit diesem Helfen, mit diesem Unterstützen, weil ich habe gemerkt, nichts davon interessiert mich. Nichts. Nada. Ja? Und das ist mir schwer gefallen. Ich habe die Studien dann abgeschlossen, aber ich habe gemerkt, die freien Wahlfächer, dort tobe ich mich aus. Was habe ich gemacht? Coaching, Körpersprache, Teambuilding, interkulturelle Kommunikation, das ganze Spektrum. Dort habe ich mich vertieft. Und es war klar, nach Studiumabschluss, ich will nichts mit Wirtschaft zu tun haben, ich will was Soziales. Und dann habe ich mich genau für 2 Jobs beworben. Das ist einerseits Sprungbrett gewesen in Wien, diese Mädchen in technischen Berufen. Da habe ich nicht gepasst auf die Stelle, da habe ich vom Anforderungsprofil nicht gepasst. Und ich habe mich bei der Warriors Degree beworben. Das heißt, wirklich eine Menschenrechtsorganisation, wirklich auf Frauen spezialisiert, auf eben gegen weibliche Beschneidung weltweit kämpfend. Und das war für mich ein Wahnsinn. Also das war eine ganz neue Welt, dieses Sinnvolle, dieses so wirklich eine Unterstützung zu sein. Und dort habe ich gerade zufällig, ja, sagen wir mal, zufällig gibt es ja nicht,
Ja.
Die Coaching-Ausbildung nebenbei gemacht und die Meditationsausbildungen, ja, in Deutschland. Und mir war dann klar, okay, ich bin eigentlich vom Typ her nicht für diese taffen Themen geeignet. Ja, ich bin für dieses wirklich psychologische, tiefgehende, ich war zwar dort als Director of Communications angestellt, aber es waren schon sehr taffe Themen und ich habe gemerkt, okay, das ist mir eine Spur zu tief, da habe ich nicht die richtige Ausbildung dafür. Und deswegen mache ich ja bei Coachings eher die beruflichen Themen, also fast ausschließlich. Ja. Es geht natürlich das Persönliche immer Hand in Hand, das ist eh klar. Aber zu mir kommen jetzt eher gesunde Menschen, wenn man das so sagen kann. Das heißt, da arbeiten wir jetzt nicht auf einem Traumata oder so, sondern wirklich an beruflichen Schritten, an Zielen, an Wünschen, viele Entscheidungen und so. Also wirklich was für mich und meine Ausbildung wirklich passend ist. Und dieses Sinnvolle, das ist für mich ganz was Wichtiges. Also ohne dem geht nichts.
Ja, also für mich ist das auch so ein ganz wichtiger Faktor, der mir den Sinn in meiner Arbeit gibt, ja. Also dass das, woran ich festhalte momentan auch, ja.
Ich merke ja, diese junge Generation, die jetzt nachkommt, die geht mit dem Wording schon raus. Ich will was Sinnvolles.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht ist es nur in meiner Bubble so, aber früher war es eher so, wie ich Teenager war, habe ich so Sätze gehört wie, na, werd doch Kindergartenpädagogin, ja, weil du hast einen fixen Job. Na, geh in die HTL-Technikerinnen werden immer gebraucht, ja. Nur dazu haben wir eine Baufirma zu Hause gehabt, ja. Also das war wie so ein Jobfreifahrtsschein
Ja.
quasi. Und da ist eher so um die Jobsicherheit gegangen, was so von außen die Stimmen waren. Und ja, nicht, werd ja nicht selbstständig, ja, weil da arbeitest du selbst und ständig und bist immer im Einsatz. Nimm dir einen Job, wo du wirklich Urlaub hast und wirklich, das habe ich in der Jugend von allen Seiten gehört. Und ich glaube, diese junge Generation von heute, die denkt und redet ganz anders.
Ja, das kann ich bestätigen. Das kommt mir auch sehr oft unter, ja. Vor allem neben der Jobsicherheit, die es ja in Wahrheit eh nicht gibt, ja, war ja auch so ein Kriterium etwas, wo man gut verdient. Also
Ja.
verdienen war irgendwie so ein Musskriterium, oder?
Genau. Und
Also
das ist es mehr.
das ist es jetzt nicht mehr, ja, stimmt, ja.
Was wirklich spannend ist, weil ich habe einmal, ich habe so eine Word-Liste, wo ich mir nach jeder Coaching-Sitzung quasi so kurz eintrage, um was es geht. Selbstständigkeit, solche Dinge. Und ich hatte eine einzige Person bisher, die gekündigt hat wegen einem Gehalt. Also ich mache das 13 Jahre. Und ich hatte eine einzige Person, wo es um den Gehalt gegangen ist. Also die wirklich gesagt hat, das Gehalt ist zu wenig. Also das ist anscheinend wirklich nicht der Faktor. Und was jetzt auch spannend ist, ich habe gestern ein interessantes Coaching gehabt von einer Dame, die gesagt hat, na, also ich glaube, ich werde dort nicht bleiben können, weil es ist so unflexibel. Es gibt kein Homeoffice, es gibt nicht einmal Gleitzeit. Und das hätte es vor 15, 20 Jahren, ja, da war Gleitzeit schon das, oh wow, du hast Gleitzeit.
Ja.
Also jetzt reden wir schon wirklich von Homeoffice in einem anderen Land. Ja, also das hat sich so verändert und ich glaube, diese, da kommt ganz viel auf diese Firmen und auf den Arbeitsmarkt zu. Ja, da kommt ganz viel frischer Wind. Und Sinn und der Big Why ist natürlich ganz starkes Thema.
Ja, genauso wie Werteorientierung. Ne? Also bitte, wer hat sich früher irgendwie um Werte Gedanken gemacht, um ob die eigenen Werte zu den Firmenwerten gehören oder so irgendwas, also passen, ja. Und
Ja.
heute geben die Jungen schon gewisse Werte vor. Also sie wollen in ein nachhaltiges Unternehmen oder sowas in der Richtung, ja, und
Genau.
erwarten sich, dass da die Firmen Stellung nehmen. Und zwar nicht nur irgendwie auf der Homepage, bla bla, sondern so
Genau.
wirklich, ja.
Sie wollen, dass das gelebt ist. Ja,
Ja,
also
genau.
das merkt man ganz stark, ja.
Ja.
Ja, cool.
Ja, und die Arbeitswelt hat sich wirklich, wirklich sehr verändert, muss man schon sagen. Also da, das, aber Gott sei Dank ist da
Ja.
kein Zurücktrend mehr erkennbar, zumindest.
Genau.
Was das angeht, ja. Jetzt hast du ja schon vorhin ein bisschen was angeschnitten von deiner Tätigkeit, die du eben machst, eben dieses eben Mentoring und Business Coaching. Und wie bist du denn da? Du hast ja da irgendwie, eben, du hast gesagt, du hast das ist mit dem mit der Meditationsausbildung ist da irgendwie ein bisschen parallel gelaufen, ja. Und da bist du ja auch ziemlich weit gekommen. Wie ist das denn da in deinem Leben so weitergegangen im Zusammenhang auch mit dem Business?
Also das hat sich in Wahrheit alles entwickelt, so von selbst. Also ich bin jetzt nicht in die Coaching-Ausbildung oder in die Meditationsausbildungen gegangen, um das zu werden, ja, sondern das war eher so, wir haben in der Ausbildung quasi natürlich Coachings dokumentieren müssen und somit habe ich Klienten gebraucht und Klientinnen. Und dann hat sich so ein kleines Pool an interessierten Personen gebildet. Und das hat mir so getaugt, ich habe quasi, glaube ich, am ersten Ausbildungswochenende war das, wo ich zu Hause gekommen bin, ich bin der geborene Coach, ich bin eine Coachin, ich habe das gar nicht gewusst. Ich stelle nur Fragen, ja. Das ist super interessant für mich. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das ist was vielleicht wirklich auch ein Berufsweg ist. Und wir haben das in der Ausbildung damals besprochen, wo eben wirklich die Hand gehoben werden hat sollen, wer damit beruflich arbeiten will. Und ich habe dann meine Hand gehoben und da waren wir zu zweit. oder zu dritt in einer Gruppe von 15 oder so, ja. Also die meisten haben das gemacht, um sich beruflich einfach eine neue Qualifikation zu holen. Und für mich war das dann in der Ausbildung klar, okay, also ich will das weitermachen, mir taugt das. Und dann habe ich halt wirklich so eine Webseite eröffnet und habe einfach mal da was raufgestellt und habe so versucht, Mundpropaganda zu machen, habe so Flyer gemacht und Visitenkarten. Und dann ist das gewachsen. Und auch bei den Meditationen ist es von außen gekommen, so quasi, okay, sag mir mal, was du da gelernt hast. Und ich habe einfach mit zwei, drei Freundinnen, habe ich mich im Wohnzimmer zusammengesetzt, habe einer die verschiedenen Meditationen angeleitet, gezeigt und dann sind es halt 5 Freundinnen geworden und dann sind es halt 6 Freundinnen geworden. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt buche ich mir ein Studio und mache da einen Flyer und aus. Und irgendwann ist dann eine Psychologin gekommen und hat gesagt, du, ich brauche für Klientinnen Entspannungstechniken. Kannst du mir da mal auf so ein Wochenende was beibringen? Passt, machen wir. Dann ist eine Qigong-Lehrerin gekommen und hat gesagt, sie braucht so Fantasiereisen am Ende, nach einer Einheit. Sagt, ja, treffen wir uns am Wochenende, machen wir. Und so habe ich, ohne es zu merken, eine Ausbildung aufgebaut. Ja, ich bin immer noch mehr reingekommen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, es fehlt mir dieses Neurowissenschaftliche. Und natürlich kam dann eine Neurologin daher. Dann kam eine Komplementärmedizinerin daher. Und dann haben wir wirklich so einen einjährigen Diplomlehrgang aufgebaut. Und es ist immer größer geworden. Und dann der große Durchbruch war natürlich schon, also ich bin dann Woman-Kolumnistin geworden. Das heißt, ich habe 14-tägig geschrieben und das lesen ja, also das ist ja, das wird ja an 200.000 Haushalte oder so ausgeschickt. Das heißt, das war natürlich eine Riesendimension für mich. Und zeitgleich habe ich so eine Speaker-Fortbildung gemacht, bin eingeladen worden zum Speaker Slam in Wien, habe dann natürlich den abgeräumt und habe den in 2 Kategorien gewonnen. Und somit ist dieses Berufsfeld eröffnet worden. Und ich bin jetzt das erste Mal vor 1.000 Leuten als Einzelperson auf der Bühne gestanden, weil man könnte sich jetzt denken, na ja, halt, sie war ja Tanztheater, da hat sie ja Bühnenerfahrung, ja, und da waren sogar schon mal 50.000. Ja, aber das zählt nicht, weil du bist in einer Gruppe und ich bin immer gescheitert bei einem Solo. Jedes Mal, wenn es irgendwie geheißen hat, ja, da machen wir 2, 3 Solos, eins macht die Nicole, meines habe ich immer vergeigt. Sobald du mich als One Woman da vorne hingestellt hast, ist es in den gegangen. Ich war angespannt, die Drehungen haben nicht funktioniert und, und. Und jetzt bist du natürlich als Speakerin ganz alleine auf der Bühne. Und du wirst danach noch angekündigt. Also du kannst dann nicht einmal 5 Minuten vorher sagen, das mache ich nicht, weil jeder weiß, dass du kommst. Und das ist schon ein Riesenschritt gewesen. Und ich bin jetzt mal mega nervös. Ich bereite mich wirklich akribisch vor. Es ist mehr ein Tanz raus aus der Komfortzone. Es ist kein Tänzchen an der Linie, sondern es ist wirklich ein Tango hinaus. Und danach gehe ich einfach wirklich in die Ruhe, in die Stille, um das System wieder zu beruhigen. Und es ist immer wieder lustig, wenn Leute zu mir kommen, so 10 Minuten vor der Performance quasi, und da bist du entspannt. Ich bin voll fokussiert auf den Atem, weil sonst schießt die Nervosität durch die Decke. Aber ja, es ist auf der einen Seite ein sehr schöner Beruf, ja, weil es natürlich für mich Sinn ergibt, Inspiration nach außen zu bringen, da was weiterzugeben. Auf der anderen Seite ist es immer eine Challenge und ja, es passieren ja immer die lustigsten Dinge. Also wie ich angefangen habe, wie ich die ersten Silence-Retreats geleitet habe, ja, da sind Dinge passiert wie, ich komme hin natürlich 2 Stunden früher, will den Raum vorbereiten, Studio ist zu. Die Dame hat vergessen, Doppelbuchung, irgendwas anderes. Also lauter solche Dinge. In den ersten Jahren bin ich wirklich als Selbstständige geprüft worden, ja. Einmal war ich, das ist die geilste Geschichte ever, einmal war ich im 13., da gibt es ein mega schönes Studio in Wien, in Hitzing, und das ist also ein Holzhaus, ja. So, die hatten ein Wespennest und das hat sie mittendrin, ja, haben wir, glaube ich, 40, 50 Wespen im Raum gehabt. Na, was machst du? Die waren eh schon müde. Ja, ich habe dann jede einzelne rausgetragen. Also man wird mit jeder Erfahrung wird man routinierter. Und jetzt werde ich halt quasi als Speakerin sehr geprüft, wo quasi die Silence Retreat schon ein bisschen eine Gmadewiesen, würde man im Waldviertel sagen, sind, ja, weil ich es natürlich schon sehr lang mache. Aber jetzt werde ich halt hin und wieder bei den Speakings geprüft. Jetzt im April ist einmal der Klicker, ja, der die Folien weiterklickt, ist der Technik ausgefallen, ja, und da wirst immer besser. Ja, also es gibt immer wieder so Mini-Scheitern dazwischen, aber man wird immer besser. Und ich habe das dann mit einem, also es ist der Rüdiger Dahlke vor mir gesessen in der ersten Reihe. Tolles Publikum, alle haben geschaut beim Women Balance Event. Und ich so, ja, also jetzt steht da oben die Umfrage, 40% haben das und jenes gesagt. Ihr seht das zwar jetzt nicht, aber das steht da oben. Also man wird humorvoll, man wird routinierter und ich habe zudem in Wahrheit sehr viel Feedback gekriegt. Also gerade von jungen Leuten im Publikum, die wirklich im Nachhinein gekommen sind und gesagt haben, wie kann man so locker auf sowas reagieren, wenn plötzlich die Folie nicht geht? Aber das ist einfach das stellt sich mit der Zeit einfach ein. Genau.
Das macht dann die Erfahrung aus, gell?
Ja.
Ich war ja auch damals dabei bei diesem Women Balance Event. Ich habe das auch gesehen. Und ja, also natürlich hilft es, wenn man ein bisschen auch so Trainererfahrung hat, weil es geht ja auch im Training nicht einmal alles gut, oder?
Genau.
Solche technischen Hopperlas, genau. Die kann es schon mal geben, ja. Aber du hast das super elegant gelöst. Und es ist quasi, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, quasi jedes Speaking-Event irgendwie so eine Herausforderung, ein Challenge, ja.
Und weißt du, es ist ja auch so, im Training, wie du sagst, ist es genau gleich. Und wenn im Training, ja, oder in einem Seminar was passiert, dann merkst du, wie du selber denkst, oder als Teilnehmende merkst du auch, wie authentisch ist die da vorne.
Ja.
Und das ist nämlich ein Punkt, weil ich werde natürlich oft gefragt, wie merke ich denn, was sind meine Gedanken? Ja, ganz klar. Wenn dir das Glas runterfällt, dein Lieblingsheferl, Kaffeetasse, Teetasse, was weiß ich, was denkst du in der Sekunde, wo das passiert? Da merkst du, redest du liebevoll mit dir oder hast gleich ein paar Schimpfworte parat? Und genauso, wenn die Folie ausfährt, kommt da gleich mal ein Schimpfwort raus, kommt da was Negatives raus, was passiert da? Wird da der Techniker beschimpft? Oder da merkst du, wie authentisch die Person ist. Ja, vielleicht auch, welchen Stresspegel sie hat. Also das sind die Momente, wo man, finde ich persönlich, als Teilnehmende, aber auch als Vortragende oder Trainerin wirklich, da kann man hinhören, weil da merkt man, was Sache ist.
Ja, das ist halt gut, wenn man Humor im Gepäck hat, gell? Also wenn man so einen gewissen Humoranteil hat in sich, dann ist das eine gute Stütze für solche Fälle,
ja,
oder?
Ja, den haben wir zum Glück beide, glaube ich.
Ja, ja.
Das ist ein riesen Pluspunkt, da haben wir es leichter.
Ja, das stimmt. Weil ich jetzt vorhin eben das Wort Herausforderung erwähnt habe und Challenge. Ich habe mitbekommen, dass du dir immer wieder selbst irgendwelche Herausforderungen stellst.
Ja.
Ist dir fad im Leben?
Ja, mir ist definitiv nicht fad. Nein, also ich mache das ganz absichtlich.
Ja.
Ja, ich bin wirklich ein Mensch, der in die Selbstführung geht. Und das hat bei mir den Charakter von Selbstexperimenten. Also ich verabreiche mir da nicht irgendwelche Medikamente, sondern es ist eher so, dass ich sage, okay, jeden Tag kalt duschen oder Eisbaden, Eisschwimmen oder eben wie jetzt, wo wir auf Reisen waren, 7 Monate kein Social Media zu verwenden, ja, auch nicht beruflich, auch nicht privat. 7 Monate keine E-Mails, keine Anrufe entgegennehmen. Diese Dinge, da lerne ich mich einfach besser kennen. Ja, jetzt, was mir schwer fällt, also ich habe es jetzt 2 Jahre super geschafft, zuckerreduziert zu leben. Gut, der April war war schwierig für mich. Also es gibt dann nach 2 Jahren anscheinend gibt es dann Rückschläge, ja, mit dem muss man mit viel Humor umgehen, ja. Und das sind so Dinge, wo ich mich sehr gut spüre, wo ich merke, okay, wie geht's meinem Körper, was tut ihm gut, was tut ihm nicht gut, wie ist es, wenn ich in der Früh halt dusche, ja, was macht es mit meiner Konzentration, was macht es mit meinem Fokus? Und ich merke halt, das verändert was. Es sind kleine, ja, so Lifehacks, würde man jetzt modern sagen, aber das verändert was. Oder den Zucker wegzulassen, das verändert was für mich. Oder 7 Monate wirklich keinen Social Media Junk zu mir zu nehmen, das macht was mit meinen Gedanken. Und diese Innenschau und diese Erkenntnisse, die ich daraus kriege, das macht mich zum großen Teil aus. Ja, weil das macht mich zum großen Teil, ich kenne mich einfach besser und ich merke einfach, ich werde beruflich dadurch besser. Natürlich auch als Mensch, deswegen mache ich es, weil es mich als Mensch reift. Ja, das ist so ein bisschen mein großer Wunsch. Also ich bin jetzt nicht Buddhist, ja, oder strebe auf Erleuchtung oder so, aber in gewisser Weise glaube ich das, was der Gerald Hüther sagt. Ja. Der Gerald Hüther, der Neurobiologe, ich habe auch mein Kind sehr nach seinem Vorbild quasi erzogen, weil er sehr gute Tipps gibt. Und der Gerald Hüther hat halt einmal gesagt, dass wir neugierig geboren werden, also im Mutterleib schon, ist uns das angeboren, dass wir schauen einfach, da hängt ein Körperteil, da hängt ein Arm, den kann ich bewegen und was kann ich mit dem machen und kann ich da den zweiten Arm greifen, boah, ich kann strampeln und wir sind irgendwie neugierig und wir wollen wissen und dann schlagen es Purzelbäume im Bauch, die Kinder, weil sie probieren. Und das ist anscheinend irgendwie in uns angelegt, dass wir uns testen wollen und neugierig sind und somit ist auch jedes Gehirn anders. Jeder kommt mit einem anderen Gehirn auf die Welt und das finde ich sehr spannend. Und somit ist es für mich irgendwie so, ja, ich bin neugierig, ich schaue, was der Körper kann, was er nicht kann, ja. Und ich habe mir jetzt auch so eine, also aus der Tänzersicht, ja, war mein großes Manko, die Sauberkeit in den Armbewegungen. Also ich habe nicht sehr muskulöse Arme, ich bin ein sehr schlanker Typ. Und das war immer ein bisschen ein Manko bei verschiedenen Tanzstilen. Und also als Beispiel, ich musste für ein Tanztheater Breakdance lernen für 2 Jahre. Das ist nicht so mein Heimspiel gewesen.
Ja.
Und da sind natürlich muskulöse, trainierte Arme wären da ein Vorteil gewesen. Und jetzt mit 41 Jahren, ja, habe ich mir die Challenge gesetzt, dass ich jeden Tag 5 Minuten probiere, meine Armmuskulatur zu verbessern. Und ich schwör's dir, ich merke das, wenn ich irgendwelche Sachen hebe, ich merke, dass sich da was verändert, mit 5 Minuten am Tag. Und solche Mini-Erkenntnisse, das mag ich. Ja, also, weil da lerne ich mich und meinen Körper besser kennen. Mir geht's zwar meistens um Mentales, ja, also ich bin jetzt nicht der Sporttyp, aber die Sportbeispiele versteht man irgendwie leichter, das Mentale, weil natürlich eine große, jahrelange Challenge für mich ist, achtsam zu sprechen. Ja, also in der Jugend waren sicher Schimpfwörter, ja, das ist, ja, waren sicher an der Tagesordnung irgendwie in so einer Burschenumgebung, da hat man sicher tougher gesprochen oder bei meinen Feralpraxisen auf der Baustelle oder so, da ist einfach ein anderer Ton. Aber das ist für mich ganz klar, ich spreche sehr achtsam. Die Wortwahl, also müssen, dürfen, sollten, solche Dinge, das versuche ich wirklich zu vermeiden oder nicht oder so, da bin ich wirklich sehr genau. Und wenn es mal rausrutscht, was ganz klar passiert, merke ich, es ist schon zur Gewohnheit, dass der Kopf sagt, ding, 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 möchtest du nicht, ja. Und das ist irgendwie schon installiert, so eine innere Sprachbande habe ich da drinnen, die sagt, Achtung, das geht anders besser. Und da bin ich sehr neugierig und da challenge ich mich wirklich gern selber. Ja.
Du hast ja eben auch erzählt jetzt gerade auch von den Reisen. Jetzt sind Reisen an sich ja auch schon oft einmal eine Challenge an sich, vor allem wenn man nicht alles so vorgeplant hat und vororganisiert hat, sehr individuell reist. Ja, was hast du denn von deinen Reisen mitnehmen können, so an Erkenntnissen?
Also von jeder etwas anderes, logischerweise. Ja, also was man vielleicht eine kleine Reise über 2 Wochen in Indien heuer bei einem Retreat. Und da hat sich was Grundlegendes verändert. Also ich bin ein Mensch, der sehr fühlig ist und dann gern ausweicht, wenn Menschen mir länger in die Augen schauen. Ja, weil ich sehr viel fühle. Ja. Und das ist natürlich durch dieses tägliche Meditieren und dieses, wir Coaches haben natürlich, wir kennen dann immer den Körper, wie verändert sich die Körpersprache, das ist ja so automatisiert. Also ich spüre sehr viel, wenn sich die Körperhaltung beim Menschen verändert, die Stimmlage, die Mimik, die Gestik. Und die Augen vertiefen das. Also wenn mir jemand in die Augen schaut, dann öffnet sich da ein ganz starkes Tor, ja. Und ich habe da bemerkt in den letzten Jahren, dass ich da einfach gern wegschaue. Ja, dass ich gern einfach, oder wenn ein Bettler sitzt, eine Bettlerin oder so, dann bin ich zwar, ich grüße lieb und freundlich und gebe vielleicht eine Spende, aber ich schaue nicht in die Augen. Und in Indien hat sich das heuer komplett verändert. Also das ist jetzt 2 Wochen, die ein ganzes Leben mit einem Schlag, ja, eine Gewohnheit verändert haben. Und zwar, da war auch es war natürlich der Nipun Mehta, der das zum Großteil geleitet hat mit seiner Organisation. Und es war auch ein sehr bekannter Rapper dort, der Nimo Patel. Und der hat sein ganzes Leben quasi aufgegeben und supportet jetzt die Kinder dort in den Slums quasi. Und macht eben so Musikprojekte mit ihnen. Und wir sind da bei einer Bettlerin vorbeigekommen, die eben offensichtlich, also es haben dort eh fast alle auf der Straße gelebt, aber die war wirklich komplett allein und nicht so in guter Verfassung. Und unsere Gruppe, alle sehr herzlich, ja, von einem Retreat, ganz klar, ganz offen, Riesenherz, alle voll im Moment, voll präsent und begrüßen sie und schauen ihr in die Augen. Und er ist nicht nur hingegangen, sondern er hat sie umarmt. Er hat mit ihr gesprochen, er hat ihr die Nummer gegeben, falls sie Hilfe braucht. Es war so innig und ich habe gemerkt, ich habe der Frau in die Augen schauen können, ohne dass ich das bewertet habe, in gut oder schlecht, ja, ohne dass sie mich, ja, ich bin eine weiße 41-jährige Frau, die in einem Haus wohnt, die ein gutes Leben hat jetzt, die ein leichtes, also ich könnte mir jetzt 40 Paar Schuhe kaufen, auch als Minimalistin, ja. Könnte ich mir das leisten, ja? Und die hat nicht einmal vielleicht eines, ja? Also, ohne diese Überheblichkeit, ohne diese hierarchische, diesen Unterschied, da, ich war wirklich auf Augenhöhe mit ihr. Ich habe mich eingelassen auf diesen Augenkontakt und da habe ich gemerkt, es hat sich in mir was verändert, ja? Und es waren öfter so Kleinigkeiten, wo ich gemerkt habe, okay, wow, ich kann das jetzt nehmen, mein Herz ist irgendwie bereit, offen, kann das handeln, die Gefühle, kann mit dem umgehen. Also irgendwas in meinem Gefühlsmanagement, in meinem Bewertungsmanagement hat sich in diesen 2 Wochen verändert. Solche Dinge. Und bei den 7 Monate Reisen ganz klar bin ich zurückgekommen und du hast ja meine Speech gehört. Ich habe einfach gemerkt, auch wenn ich einen sehr großen Freiraum hier in Österreich habe, in gewisser Weise habe ich mich eingeengt, beruflich. Und ich habe gemerkt, okay, bei mir sind eigentlich die Wochenenden voll. Ja, ich gebe Seminare, ich gebe Retreats. Will ich das? Und das hat zu einem Moment geführt, der nur wegen der Reise passiert ist. Ja, also ich wäre nicht in diesen, wäre nicht auf die Idee gekommen, mein wirtschaftlich stärkstes und größtes Standbein zu cutten. Bin auf die Donau gefahren mit dem Fahrrad. Ich fahre überhaupt nicht gern Fahrrad, aber ich bin mit dem Fahrrad zur Donau gefahren, habe mir so eine Einbuchtung gesucht, wo wirklich niemand mich gesehen hat. Bin dort gesessen, ganz nah am Wasser und war irgendwie so ich gehe da weg, wenn ich eine Lösung habe. Ja, wenn ich irgendwie einen klaren Kopf habe, ich bleibe so lang sitzen. Ja. War dann gar nicht zu lang, weil das Wasser war zu wenig, das ich mitgehabt habe, aber es war vielleicht 1,5 Stunden oder so, ja. Aber es war mir klar, das ist keine Laune, das ist keine spontane, ich mag gerade nicht, sondern das ist eine Veränderung. Hier ist was anders in mir. Die Sichtweise, das Gefühl, dieser Diplomlehrgang, diese einjährige Ausbildung, wo wir ja ein, also wo wir ja schon Bezahlungen gehabt haben, also da gab es ja schon Anmeldungen. Das passt nicht mehr, das passt nicht. Und dann natürlich so Fragen wie, ja, wer bist du denn, wenn du keine Ausbildnerin mehr bist? Was machst du dann beruflich? Da bist du dann Coach und was noch? Ja, also was machst du denn dann? Und da sind halt so Fragen gekommen und ich habe versucht, diese Dinge nach hinten zu schieben, so okay, das ist Detail, ja, bleiben wir mal bei der Hauptfrage. Will ich das noch? Will ich das nicht mehr? Wie fühlt sich das an? Und dann habe ich dort die Entscheidung getroffen, okay, die Wochenenden, das fühlt sich nicht mehr stimmig an, für ein ganzes Jahr im Vorhinein eigentlich die Wochenenden fixiert zu haben, ja. Da bin ich natürlich zu Hause, mein Mann natürlich zufällig im Homeoffice und habe dem das gleich erzählt. Der hat mir angelächelt und gesagt, ja, passt schon, alles gut. Und habe mir gedacht, okay, nächste Woche mache ich das nochmal. Bin wieder an dieselbe Stelle geradelt und habe geschaut, ob die Entscheidung noch stimmt. Ja, ob das wirklich das Bauchgefühl stimmt, ob das wirklich passt. Und dann habe ich natürlich die zwei Dozentinnen angerufen und habe gesagt, so schaut's aus, das mache ich. Ja, und natürlich waren ganz viele, die gesagt haben, ja, verkauf's doch oder hol wen anderen rein. Und es hätte sogar wer übernehmen wollen, ja. Nur da bin ich der Typ, wenn ich wo dabei bin, dann will ich, dass die Qualität stimmt. Also bin ich im Gedanken und mit meiner ganzen Energy dabei, auch wenn es wer andere unterrichtet. Und ich kenne niemanden, der die verschiedenen Facetten, also es hätten dann 4 Leute die Ausbildung unterrichten müssen, um diese Fachrichtungen abzudecken. Und ich habe dann schon gemerkt, na, das wird man nicht sagen von der Qualität. Und ich bin dann, das vielleicht das Qualitätsmanagement macht, da bin ich, kann ich es gleich selber machen, ja. Und da war für mich klar, nein, das ist nicht stimmig, ja. Und wie du schon zuerst gesagt hast, ich bin ein Mensch, dem geht es nicht ums Geld. Mir geht es um ein Leben, das für mich sinnvoll ist, das für meine Kriterien erfolgreich ist, ja. Und das hat nicht sehr viel mit Geld zu tun, sondern mit, wie fühle ich mich, wenn ich arbeite, ja. Wie reagieren die anderen, die mit mir arbeiten oder für die ich arbeite? Wie stimmt das? Das ist mehr so ein Kriterium und ein großes Kriterium ist mein Freiheitsgrad. Ja, kann ich meine lustigen Projekte alle umsetzen, die so daherkommen? Habe ich für das Zeit und Raum, habe ich für meine Innenschau täglich und in der Woche ausreichend Zeit oder nicht? Ja, das sind so meine Kriterien für Erfolg. Ja.
Ja, schön. Du, das, was du mir, was du jetzt erzählt hast mit der Donau und so, ja, also Wasser und Wind, finde ich, haben ja so eine sehr, sehr starke elementare Energie.
Ja.
Und ich kenne das auch. Ich bin zweimal in Lebenskrisen an die Nordsee gefahren, habe mich dort bei Wind zum Leuchtturm, an den exponiertesten Ort gestellt und habe mir den Wind einfach um die Nase wehen lassen, einfach um den Kopf klar zu kriegen, ja, so richtig ausputzen quasi, ja. Und für mich ist es immer noch das totale Kraftfeld dort. Also das
Ja.
kann ich total gut nachvollziehen.
Das kann ich so gut verstehen. Und es gibt ja immer wieder Leute, die jetzt das noch nicht so erlebt haben, ja, dass das wirklich so ein Naturort oder so ein bewusstes sich in die Natur stellen, wie du sagst, den Wind um die Nase wehen lassen, sich dem aussetzen, dass es das so eine Kraft hat. Und oft wird es ja beim Reisen auch gefragt, so, na, vor was rennst du davon? Aber ich reise nicht, wenn ich ein Problem habe, weil da weiß ich, die Reise, die flott nicht. Ich reise, wenn ich in der Kraft bin, ja, weil da kann ich mich einlassen auf eine fremde Kultur und wir reisen so individuell, ja, wir reisen ohne Plan, somit ist es für mich so ein, ich höre meine eigenen Gedanken viel klarer, ich spüre meine Familie, die Bedürfnisse, ist viel klarer, das heißt, ich brauche Kapazität für das. Das ist wie ein 7-monatiges Retreat quasi gewesen, ja, weil du einfach ohne Plan, ohne Kinderbetreuung, ohne dass du weißt, geht sich das überhaupt aus mit dem, was du angespart hast, da einfach reingehst. Und ich habe schon gemerkt auf Reisen, dass ich einen ganz starken inneren Bewerter habe oder Bewerterin habe. Ja? Also wenn ich, also ich weiß nur, wir waren 3 Monate auf einer Insel, ja, Ukulas, ich liebe diese Insel. Die Insel ist in den Malediven, also sie gehört zu den Malediven, gibt aber kein Luxushotel drauf. Also es ist so von Einheimischen geführt und die ist nur 200 Meter breit und 1 Kilometer lang. Also es ist sehr, sehr überschaubar. Ja? Mhm. Und wir kommen dort an und ich merke, ich finde alles schlecht. Ja, und das hat mich wirklich schockiert, also ich war richtig von mir selber schockiert, so, okay, da ist da dreckig und da ist da das und da ist da das und das ist ja wirklich unbefestigte Straßen, ja klar, stimmt, ja. Ich war den ersten Tag wirklich nur negativ werten. Am nächsten Tag wache ich auf und finde alles toll. Ja, die Unbefestigten, na, da ist alles so sauber und alles so schön und alles so weitbar und so warm und die Leute so freundlich und am ersten Tag war alles furchtbar und da habe ich gemerkt, okay, da ist man vielleicht überfordert gerade, man ist vielleicht übermüdet, weil die Anreise tough war. Natürlich ist man die ganze Zeit bei seinem Kind in der Kraft, damit das den Flug gut übersteht, den Nachtflug, alles mit dem Essen gut versorgt ist und man selber ist quasi ausgelaugt, wenn man dort ankommt. Und deswegen reise ich auch nicht, wenn ich jetzt, weil viele sagen, na ja, wenn es in der Partnerschaft nicht gut rennt, fahrt's auf Reisen. Nein, würde ich nicht tun, das würde ich nicht empfehlen. Und ich glaube einfach, dass diese raus aus der Komfortzone und dieses sich auf was einlassen, dass das wirklich Kraft auch kostet, ja, und Kraft einfordert. Und dass dann wirklich, wenn man sich darauf einlässt, dass man sehr viel mitnehmen kann, eben wie mir ist aufgefallen, ich bewerte total viel oder ich bin am Anfang sehr zurückhaltend. Es war zum Beispiel eine Insel mit Staatsreligion, Muslim. Ja, das heißt, es waren einige Frauen ganz verhüllt mit Burka, dann manche nur mit lockerem Kopftuch, die Jungen dann schon ohne. Und natürlich hat mein Sohn mir ganz viele Fragen dazu gestellt, ja. Und das dann zu erklären in einem liebevollen, klaren, einfachen Satz, das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, da lernt man sehr viel dazu, weil in dem Moment, wo man etwas erklärt, merkt man sofort, okay, wie denke ich wirklich drüber? Ja. Bin ich wirklich so tolerant? Ja? Oder versuche ich das jetzt schön zu sprechen? Und ich finde, das war irrsinnig schöner Moment, ihm das zu erklären und zu sehen, okay, das ist für mich voll okay. Und ja, es war schön. Und wir hatten auch in Afrika einen schönen Moment. Den erzähle ich irre gern, weil das einfach so schön ist, wie diese junge Generation, also die ganz junge Generation, wie offen die sind. Also wir waren auf so einem, also wir haben so eine Wohnung bezogen und da war ein riesiges Fenster und wir sind gerade angekommen und wir haben einfach mal die Straße beobachtet, nehmen auspacken. Mein Sohn geht natürlich ganz aufs Fenster und ist ganz neugierig und sagt, Mama, wieso ist denn der Mann ganz in Schwarz? Wieso ist denn der ganz schwarz? Und ich natürlich sofort, also man erkennt sich wirklich selbst. Und ich so, na weißt du, hier ist die Sonne ganz stark und wir sind ja an einem anderen Kontinent. Und er so, Mama, ich rede nicht von der Hautfarbe, ich rede von der Kleidung. Ja. Und das war so eine Erkenntnis für mich, ja. Und natürlich, das war der Sicherheitsbeamte, der hat 30 Grad gehabt, der hat ein dickes Jacket angehabt, ganz in Schwarz mit Security hinten drauf, schwarze Boots angehabt und nur so eine Kappe. Ja klar, ist einem der aufgefallen, ja. Der ist rausgestochen zwischen den Leuten mit der kurzen Hose und den Flipflops. Aber dann merkt man einfach, wie denkt es in einem. Und das meine ich damit, dass Reisen wirklich Reife ermöglicht, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man jetzt keinen strengen, taffen Zeitplan hat. Und was mir wirklich in den 7 Monaten aufgefallen ist, ich habe Zeit. Und dieser Gedanke hat meine ganze Art zu denken und auch das Körpergefühl total verändert. Also in meinem Körper hat man dann immer so vorgesagt, wenn ich halt am Strand spaziert bin, zu meiner Morgenmeditation um 5 Uhr, ja, und ist mir einfach aufgefallen, ich habe Zeit. Und ich habe mir das immer wieder vorgesagt, ich habe Zeit. Und ich habe gemerkt, je öfter ich das sage, desto mehr entspannt sich mein Nervensystem, mein Muskelkorsett. Und einfach gemerkt, wie Worte einfach Gedanken unseren Körper verändern. Und dann ist natürlich die Frage, was erzähle ich mir denn sonst so? Ja, und das macht was. Und da die Gespräche, ich kann wirklich sagen, 7 Monate ohne Social Media, ohne natürlich auch Podcasts, ohne E-Mails, ohne Anrufe, das vertieft die Gespräche mit deinem Partner ums Hundertfache. Ja, und du gehst wirklich auf den Grund von, haben wir gemeinsame Ziele? Wo wollen wir denn hin? Jetzt sind wir 41, wo wollen wir denn hin? Ja, gehen wir in eine gemeinsame Richtung? Hast du nur Träume? Hast du eine Bucketlist eigentlich? Also du fragst dich solche Fragen und dann gehst du natürlich in die Tiefe und dann lernst du sie nochmal auf eine ganz andere Art kennen. Und was wir wirklich als Familie gemerkt haben, ohne Rituale funktionieren wir nicht. Also nicht so gut. Also wir haben wirklich Rituale eingeführt in der Früh. Also wir sind so die Morgentypen. Wirklich, okay, ich mache Meditation und Yoga in der Früh, dann bin ich super entspannt. Dann mache ich Journaling, das holt meinen Kopf einfach wirklich runter. Dann geht mein Mann laufen und dann machen wir Frühstück. Ja? Und eher diese Ausdauer, diesen, er ist halt die Insel immer umrundet und nochmal umrundet und nochmal umrundet. Das ist sehr, sehr lustig zu beobachten für die Einheimischen, was da für lustige Österreicher im Kreis laufen. Das ist sicher spannend. Aber diese Routine hat uns auf eine ganz neue Art leben lassen. Ja? Weil wir davor in Island waren und da waren wir mit einem Van unterwegs und da war nicht viel mit Routine. Ja, da waren wir mit dem Van und mit den Campingplätzen und dem Wildparken und so, da waren wir gefordert. Sind auch zweimal eingeschneit worden, also da waren wir mit der Technik, mit dem Auto wirklich gefordert. Und somit hat die Routine quasi, die ist gereicht. Und nach einem Monat haben wir wirklich gemerkt, na, das geht nicht. Wir brauchen das, das tut uns gut. Also man lernt sehr viel über sich und man merkt ja beim Reisen, wie man selber ist, was einen an den anderen stört, was einen auffällt, an anderen Kulturen, lässt dann zwangsweise gleich nach innen gehen und fragen, okay, als Coach natürlich, weil du so viele Fragen stellst und das gewohnt bist. Wie ist das bei mir? Warum denke ich das? Was heißt das? Ja? Und es war klar, dass wir beim Zurückkommen gewisse Dinge anders tun werden. Ja? Also es waren ganz viele Erkenntnisse für meinen Mann, für meinen Sohn, für mich. Und es war ehrlich gesagt sehr spannend, wie wenig man braucht. Also wie wenig man braucht und wie sehr man sich verbunden fühlt und wie schön es ist, zurückzukommen. Und man knüpft dort an, was vorher war. Und wir haben jetzt einfach wirklich Freundschaften geknüpft auf den Malediven, mit denen sind wir noch im Kontakt. Also das ist eine andere Kultur, ganz weit weg, wirklich ganz andere Religion, ja, also wirklich komplett konträr auch vom Leben. Also die leben auf einer Insel, ja. Wir leben, wir können uns überall frei bewegen. Oder auch in Afrika, die haben permanent Angst. Wir haben eine Woche bei einer Familie gewohnt, bei einer südafrikanischen, und die haben uns natürlich über Österreich ausgefratschelt. Und die haben das nicht gepackt, dass unser Sohn allein mit dem Bus in die Schule fährt. Es ist dort, die wüssten gar nicht, wie das geht, ja, weil das einfach ja gefährlich ist. Und wir waren dabei, wie die Kinder im Gesangsstunde gehabt haben und so. Na, da fahren nicht die Eltern mit dem Kind oder der Teenager mit dem Bus. Na, der Gesangslehrer fährt mit dem Auto von Haus zu Haus, weil es einfach so gefährlich ist, ja. Und es sind einfach Dinge, das sind ganz andere Lebensweisen, ja. Es war wirklich extrem spannend, da dabei zu sein und das zu sehen, war wirklich beeindruckend. Und wir haben ja unseren Sohn dann 4 Tage allein bei der südafrikanischen Familie gelassen, die nur Englisch spricht. Also der tut sich jetzt ganz gut in Englisch. Auch das war ein Experiment zu sehen, wie geht's ihm damit, wie geht's uns damit, wie leicht tut er sich, und er tut sich einfach irre leicht. Ja. Also ob er der Einzige mit weißer Hautfarbe ist auf dem Spielplatz, das ist für den komplett egal. Und das hat mir wirklich gezeigt, wie die Welt sein könnte. Ja, wie das eigentlich, wenn wir den Kindern mehr Freiraum geben, was da eigentlich für Generationen heranwächst.
Ja.
Was eigentlich das Natürliche wäre. Ja, wenn 2 Kinder zusammenkommen mit unterschiedlicher Hautfarbe, gibt es mal kurz 2 Fragen. Dann unterschiedliche Sprache, das merkt man beim ersten Beim ersten Wording, okay, der versteht mich nicht, dann nehme ich die Handsprache, dann tue ich mehr deuten und nach 5 Minuten können sie die verständigen auf eine ganz intuitive Art.
Ja.
Erwachsenen schaffen das nicht, trotz Magistertitel.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, lost in communication, so oft. Ja, so viele Missverständnisse, so oft, wenn man denkt, wow, also vielleicht sollte man mehr Zeichensprache verwenden.
Ja, also das kenne ich aus eigener Erfahrung auch, dass Reisen so stark verbindet, und natürlich auch, wenn man auch die miteinander reisen, ne?
Ja.
Und auch stark verändert, ja.
Ja.
Also ich war mit meinem Mann, da waren wir noch nicht verheiratet, 6 Wochen in Asien, und das war auch noch eine Zeit, da gab es noch gar kein, da gab es Internet nur auf Universitäten oder so, Flüge mussten über Reisebüros gebucht werden und so, ja. Und wir haben nur eben den Hinflug gebucht gehabt, den Rückflug gebucht gehabt und für Silvester ein Quartier und für Weihnachten ein Quartier, ja. Und alles andere mussten wir uns dann vor Ort organisieren. Und hingefahren sind wir mit so Ideen, naja, ziehen wir zusammen, aber wir brauchen schon eine große Wohnung, weil du schnarchst und so weiter und da, hin und her und so. Und schlussendlich sind wir dann in Hongkong in einem Zimmer gelandet auf 2 Quadratmeter und haben
Ja.
dort eine Woche ausgeharrt. Und auf dem Rückflug haben wir dann gesagt, okay, jetzt können wir heiraten. Weil
Oh, das ist
jetzt
eine
ist das
schöne
Geld hier aus.
Geschichte. Das ist so eine schöne Geschichte. Aber weißt du, wenn ihr euch verlaufen hättet, ihr hättet Menschen gefragt. Jetzt, wenn wir uns verlaufen oder zum Beispiel nicht wissen, wo ist die nächste Unterkunft oder so, wir zücken einfach sofort das Handy, das hat es damals alles nicht gegeben. Also ihr habt euch ganz anders einlassen
Müssen
müssen,
noch, ja?
auch,
Ja,
ja.
ja.
Also ich weiß nur, wie wir waren 2010 in Thailand und wir waren 3 Monate in Asien unterwegs. Das war quasi nach dem Studienabschluss quasi. Und es war so spannend, weil wir sind zurückgekommen, beide als Vegetarier. Wir haben keine Tiere mehr getötet. Ich und mein Mann, also wir haben beide nur mehr Wasser getrunken, also heißes Wasser getrunken. Ich bin überhaupt seit jeher, ja, muss schon sehr lang, dass ich hauptsächlich heißes Wasser trinke. Und wir haben sie wirklich von der Einstellung, wir haben täglich meditieren begonnen, wir haben den ganzen Freundeskreis aussortiert. Ich habe dann ab 2012 aufgehört, Alkohol zu trinken, also wirklich maximal alle 3 Jahre mal oder so. Also es hat sich wirklich grundlegend was verändert. Und es war nicht nur eine Einbildung, so quasi, ja, jetzt werden wir mal mehr Vegetarier, jetzt probieren wir das mal aus, das ist eine Selbstchallenge, sondern durch dieses Leben, wir waren eine Woche in so einem buddhistischen Tempel und da mussten wir bestätigen, dass wir ihre Regeln respektieren. Und da war eben keinem Tier was zuleide tun, vegetarisch zu sein und, und. Und ich habe einfach am Körper gemerkt, was das auslöst. Deswegen war ganz klar, dieses Tierthema ist ganz nah an mich herangekommen. Also es war ein Moment, dieser Tag hat einfach das Leben wirklich nachhaltig verändert. Und das war ein Tag. Und ich bin wirklich geprüft worden. Ja, also so leicht war es nicht. Also wir haben auf einer Holzliege geschlafen, natürlich in getrennten Räumlichkeiten, weil Mann, Frau getrennt. Und durfte nicht bequem liegen, nicht bequem sitzen. Und natürlich, ganz klar, na, keine Tiere etwas zuleide tun. Am ersten Abend läuft eine Ameisenstraße über mein Bett. So, und diese Krabbeltiere waren damals noch nicht so mein Thema. Mittlerweile bin ich super mit diesen Dingen. Das hat sich 1000 Grad verändert. Damals war das für mich wirklich eine Challenge. Also ich war sowieso Spinnen, Kakerlaken, Ameisen, das war überhaupt nicht mein Ding. Würde man jetzt nicht mehr glauben, aber das war wirklich Gänsehautfaktor. Und was machst du? So, du bist in einem buddhistischen Tempel, schummeln und lügen geht aber sowieso nicht. Ich habe mich ja mit diesen Ameisen, ich habe quasi einen inneren Dialog geführt und gesagt, okay, es geht's bis zu der Linie und nicht weiter. Und diese Nächte in dem Bett, die gehört mir. Und ich bin dann gekauert, so gelegen auf der einen Hälfte und sie sind wirklich auf ihrer Seite geblieben. Und es war wirklich eine harte Nacht, nicht nur wegen der Unterlage, sondern wirklich mental. Und den nächsten Tag erzähle ich das natürlich dem Mönch. Der hat gelacht, der hat fast Tränen gelacht. Und dann sagt, ja, habe ich das Pulver nicht gesehen, habe im Badezimmer. Sag ich, welcher Pulver? Was ist das Pulver? Ich habe keine Ahnung. Und er hat gesagt, ja, es ist so irgendeine Art Pulver oder irgendwas war das halt. Also so ein weißes Pulver und das streuen sie am Abend vor die Tür, dass falls irgendwo was ist, weil ja die Küche gleich daneben ist, so der Aufenthaltsbereich, dass da natürlich keine Tierbewegungen, keine Wanderschaften sind und die mögen den Geruch nicht und gängen nicht über die Linien. Ich sage, so, danke, passt, das verwende ich heute. Also war, aber das ist also schön und seither natürlich, also wenn du bei uns zu Hause bist, wir haben eine eigene Technik entwickelt, Fliegen zu fangen im Haus und rauszutragen. Ameisen werden rausgetragen, Spinnen. Und das ist immer ganz lustig, wenn wir Besuch haben und dann halt irgendwer eine Ameise sieht und, ah ja, der Leonardo kommt gleich mit einem Papier und trägt sie raus. Und so normal, ja. Und mittlerweile haben sie auch alle daran gewöhnt, dass man hauptsächlich heißes Wasser trinken und Vegetarier sind. Und im Waldviertel, ja, war das am Anfang so, okay, ist das jetzt eine Phase? Wenn wir dann wieder die Stötzen und die Schnitzel servieren, wie wird das dauern? Und was das so nach 14 Jahren ist, einer jetzt doch bewusst, das ist keine Phase. Ja, also Reisen verändert wirklich. Also ich kann nur sagen, wer so bleiben will, wie er ist, bleibt zu Hause.
Ja, das stimmt. Ja. Reisen verändert wirklich.
Ja.
Ja, da könnten wir noch lang weiterreden, aber wir müssen
Voll.
Ein bisschen weiter tun, weil sonst wird es heute zu lang. Liebe Nicole, du bist ja auch so im Business Coaches
ja.
Coaching tätig und es kommen Menschen zu dir, die Entscheidungen treffen wollen, das hast du vorhin schon gesagt. Und auch oft in berufliche Entscheidungen, ne, die Karriereschritte gehen wollen oder die sich umorientieren wollen und so weiter. Wie unterstützt du oder welchen Tipp würdest du geben, wie soll man an diese Sache rangehen, wenn man vor so einem Thema steht?
Also meine Devise ist, nicht zu lang warten. Also wirklich, ich habe ganz oft einfach Personen bei mir, wenn ich dann frage, wie lange überlegst du denn schon zu kündigen, ja? Oder wie lang haderst denn schon mit der Entscheidung? Wie lang läuft denn die schon zwischen den Gehirnzellen da hin und her? Und da kommt manchmal wirklich ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr. Und es war sogar schon damit oder 2 Jahre überlegt zwecks der Kündigung. Und ich weiß nicht, wir alle streben ja ein bisschen nach Glück, nach Zufriedenheit, dass es leicht sein darf. Und deswegen glaube ich einfach, wir dürfen uns Unterstützung holen. Ja, also ich persönlich bin ja auch einmal im Monat mit einem Coach beisammen. Ja, und coach wieder so ein Projekt durch oder gehe einfach gewisse Dinge durch, Entscheidungen und so einfach, weil es viel leichter ist mit einem Sparing-Partner und weil natürlich die andere Person qualifiziert dafür ist, dass sie es dir leicht macht, dass sie die richtigen Fragen stellt, da die richtige Übung gibt. Und deswegen mein Tipp ist eher, wenn du ein paar Tage drüber nachdenkst und selber nicht weiterkommst, einfach anrufen. Ja? Weil oft muss man gar nicht kündigen, ja? Obwohl man das Gefühl hat, jetzt ist es ganz wichtig. Ja? Es ist also oft ein Gespräch, vor dem man sich fürchtet. Ja? Oder eine Situation, der man aus dem Weg gehen will, aber an der man in Wahrheit wachsen würde, ja. Und oft, wenn man es mit wem bespricht, der einen neutralen Blick hat, ja, weil das ist die Freundin einfach nicht. Eine Freundin hat keinen objektiven, neutralen Blick, die ist nicht geschult, die ist, außer sie ist zufällig auch Lebens- und Sozialberater oder Coach oder sonstiges, aber meistens sind die parteiisch, ja. Und mir als Coachin ist es wirklich komplett egal, ob die Person jetzt kündigt oder nicht. Mir ist wichtig, dass die Person ihr Ziel erreicht, dass sie den nächsten Schritt schafft, dass sie, wenn sie über Hürde drüber will, da drüber kommt, ja. Das macht mir Freude, ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob die Person die Entscheidung A oder B treffen soll, ja. Das weiß ich nicht, woher soll ich das wissen, ja. Aber ich kann unterstützen und ich sehe, und was schon im Coaching sehr spannend ist, wir können die Mimik erkennen, die Sprache, die Tonalität, die Körperhaltung, das heißt, ich kann ganz klar sagen, du hast jetzt über die drei verschiedenen Möglichkeiten gesprochen, aber du hast nur bei einer gelächelt. Welche glaubst du war das? Und dann ist oft so ein, okay, echt, ist mir gar nicht aufgefallen. Na, bei welcher? Und dann gehen wir da rein und dann kann man da in die Tiefe gehen. Und das sind einfach Sachen, wenn du auf das achtest, ja, dann kannst du da viel leichter und viel schneller in die Tiefe gehen. Also das wäre mein Tipp, sie da einfach Sitzungen auszumachen. Ich bin ja am Anfang ein Freund von 90 Minuten, ganz ehrlich, weil man da einfach ein bisschen in die Tiefe kann. Und ich bin ein Freund von kleinen Experimenten, auch im Coaching. Das wirst du dir schon gedacht haben, dass Experimente bei mir an der Tagesordnung sind. Also das sind zum Beispiel irgendwelche Musikexperimente, ja, dass ich zum Beispiel, wenn es jetzt Hausnummer, es geht um einen neuen Job oder ein Gespräch mit der Führungskraft oder so, ja, dann sage ich, okay, nehmen wir uns ein Musikstück und schreiben wir uns das mal von der Seele, ja. Ich nenne zwei Sätze und du schreibst zu denen. Und was kommt da? Und diese Frage beantwortest jetzt mit Musik, im Schreiben, einfach nur für dich. Und da kommen oft Dinge, weil sie mit dem nicht rechnen. Ja, sie rechnen jetzt, ich buche ein Coaching und jetzt sagt mir die Dame, was ich tun soll. Und das merken sie bei der zweiten Minute, das läuft nicht so.
Genau.
Und dann startet ein Prozess, ja. Also so dieses in verschiedene Perspektiven bringen, in verschiedene Komfortzonen bringen, verschiedene Experimente machen und irgendwo merkt man, okay, da ist es jetzt die Lösung, die liegt schon auf der Hand und dort fragt man dann hin und deswegen ist es einfach leichter und schneller irgendwie und einfacher und macht mehr Spaß. Also ich würde nicht lang warten.
Sehr, sehr guter Tipp, ja. Vor allem, wenn man so hadert mit so einer Situation, ja, es geht ja oft nur so zwischen zwei Möglichkeiten und diese Möglichkeit, dass es da eigentlich noch vielleicht mehr Möglichkeiten gibt, ja, die vielleicht besser entsprechen würden oder so, die werden ja oft gar nicht gesehen, ne?
Ich kann mich nur erinnern, mein allererster Klient war ein Medizinstudent. Normalerweise ist ja so, dass die hoffen, dass sie irgendwie eine Facharztstelle kriegen, dass sie irgendwo einen Platz kriegen. So. Und der Glückliche hatte drei Angebote. So. Wer die Qual hat, hat die Wahl. Ja, das kenne ich. Umgekehrt, wer die Wahl hat, hat die Qual. Für ihn war das aber wirklich ein langwieriger Prozess. Und er hat das monatelang hin und her gewälzt und hat das in den Träumen, ist ihm das immer wieder durchgekommen. Und wir hatten das in einer Sitzung. In einer Sitzung konnte er sich entscheiden. Der hat das fast nicht glauben können. Ja. Und ich war total happy, ja, weil natürlich mein erster Klient, er jung, jung, hat er wirklich viel Ahnung gehabt. Ich war einfach so happy. Und wie der rausgegangen ist, ich werde das einfach nicht vergessen. Ja, dieses, boah, man kann sich in 1,5 Stunden wirklich entscheiden. Man kann das spüren, man kann das fühlen. Der hat das mit sich herumgetragen, ja, der hat das gewälzt. Und das ist ja keine Lebensqualität, wenn man das so nahe an sich heranlässt. Und das war relativ schnell klar. Also er hat es mir relativ einfach gemacht. Und das war ein sehr schönes Beispiel für mich, wie schnell was gehen kann.
Ja,
Nicht
das
immer,
stimmt.
Ganz klar. Nicht immer. Manchmal,
ja.
Die Themen dauern länger, sind noch nicht so gut reflektiert vorher. Gewisse gehen schnell.
Du hast ja neben dem, dass du da Business Coaching machst, also auch noch eine Säule für dich, so Female Empowerment. Also du möchtest Frauen stärken und hast diesen Begriff Wirkschafferinnen da kreiert. Kannst du uns dazu ein bisschen noch was erzählen?
Das ist spannend. Dieser Begriff ist mir in einer Meditation gekommen. Ja. Vielleicht daraus her, dass ich Wirtschaft studiert habe, das kann ich gar nicht aussprechen, und damit einfach überhaupt nicht klargekommen bin damals. Ja. Und für mich, wenn man gerade, wie wir es bewirken, wie wir es tun, wir wirken mit allem, was wir tun, jedes Lächeln wirkt, ja, alles wirkt. Ja. Also wir sind eigentlich Wirkschaffer, WirkschafferInnen. Und dann war es irgendwie schon klar, seit ich irgendwie da bei der Warriors Theory gearbeitet habe, mir sind Frauenthemen sehr nahe. Und meine Kundinnen sind hauptsächlich Frauen. Also auch im Coaching, auch in den Masterminds oder bei den Silence Retreats haben wir immer so 2, 3 Männer, aber das war's, ja. Also es ist sehr frauenlastig. Und weißt du, das liegt mir irgendwie am Herzen. Und die Wirkschafferinnen sind in Wahrheit ein Netzwerk, sind ein bisschen mehr wie ein Netzwerk. Ja. Es ist so ein bisschen ein gegenseitig wertschätzen. Also das W in Wirkschafferinnen steht für Wertschätzung, ja. Ich bin ein Mensch, der andere gerne vor den Vorhang holt und gern sagt, was sie gut können, was man ihnen gefällt. Also ich finde, das fehlt in unserer Gesellschaft. Wir reden nur von dem, was nicht passt, ja. Und das gefällt mir irgendwie nicht als Trend, ja. Ich finde, es gehört ausgesprochen, was passt an der Person, ja, und was sie gut macht, weil das ermutigt andere und das stärkt die Stärken, ja, und da wollen wir doch hin. Und es ist jetzt aber auch eine andere Entscheidung gefallen, ja, sondern eigentlich wäre es für Männer und Frauen gewesen. Ja, und wir hatten auch zwei, also wir haben ja Blogartikel veröffentlicht, jeder hat über seine Expertise schreiben dürfen, die sind uns ja die Türen eingelaufen. Ich habe mir ja geglaubt, das wird so eine Gruppe von 10 Frauen, ganz klein, liebevoll. Machen wir mal einen Facebook-Post dazu. So. Dick Anmeldungen in den ersten Tagen. Ich war komplett überfordert, meine Assistentin auch. Und habe gesagt, okay, wir machen sofort dicht, wir nehmen niemanden auf. Wir haben jetzt nur Beiträge bis zum Sommer, weil, obwohl wir schon vor einem halben Jahr die Türen zugemacht haben. So groß war der Andrang. Und ich wollte auch mit Männern rausgehen, ja. Und haben sogar mit einem Mann gestartet, mit Markus Teuber, dem Neurobiologen oder Neurologen, weiß jetzt nicht genau. Und der hat ihm ein Buch geschrieben über neue Studie. Also wir wollten auch sein Wirken bringen. Und dann haben wir nur Rückmeldungen gekriegt, das ist doch für Frauen. Wirkschafferinnen ist das für Frauen. Dann haben wir gedacht, okay, wenn das so missverständlich ist, dann machen wir es einfach nur für Frauen. So. Und letzte Woche habe ich entschieden, nein. Es ist nicht nur für Frauen, es ist für alle. Wir alle haben einen weiblichen und einen männlichen Part. Es ist für alle, auch wenn es vielleicht sehr weiblich klingt. Ich möchte die Türen für alle aufmachen, weil, also ich finde es super, dass es reine Frauennetzwerke gibt. Ja, ich finde das mega, das brauchen wir noch mehr, bitte noch mehr. Es gibt reine Männernetzwerke, das finde ich auch super. Ja, so Männercoaches gibt es jetzt auch, die sich auf Männer spezialisieren. Aber ich möchte alle ins Boot holen, nämlich alle, die für Menschliches stehen, für ich will die Welt verändern, ich bin ein Weltverbesserer, ich will für mehr Wertschätzung einstehen, ich will was bewirken in der Welt, ich will andere unterstützen, die was bewirken. Und da will ich diese Gruppe an klassischen Weltverbesserern irgendwie zusammenholen. Und da gehören nun mal alle dazu. Ja, also es schaut nach einem Frauennetzwerk aus, aber es ist für alle offen.
Ja, das ist aber dann wichtig, dass du das dazu sagst. Ja.
Das wird jetzt, also wir kriegen eine neue Webseite, wir basteln gerade. Es kommen 2, 3 neue Schritte dazu ab Herbst. Und da wird man das dann auch, dann werden wir das klarer herausarbeiten und werden die Türen wieder öffnen für neue Sachen. Und werden da ein bisschen den nächsten Schritt machen, weil im Oktober haben wir quasi das einjährige Jubiläum und da wird es Zeit für den nächsten Schritt. Und auch wenn das jetzt wirklich sehr viel finanziell geschluckt hat, sage ich mal, ja, weil das haben wir bis jetzt ehrenamtlich gemacht, meine Assistentin und ich. Und ich kann nur sagen, es hat sich ausgezahlt, weil diese Personen, die man kennenlernt und dieses, wo man merkt, boah, die öffnen sie, die sind da gern dabei, die vernetzen sie, Jobs sind schon ausgemacht worden, Kollegenschaften sind schon gebildet worden. Was da alles hinter den Kulissen passiert, wo wir ja quasi am Beginn quasi sind in den Babyschuhen sozusagen und alles nur formen, haben wir einfach gemerkt, okay, das Leben geht in Richtung gemeinsam. Und nichts mehr mit selbst und ständig und nichts mehr mit Kasteldenken und sondern wirklich auf, hey, ich bin angestellt, du bist selbstständig, du machst das, aha, super, da können wir was gemeinsam machen. Da können wir sie zumindest gemeinsam mental stützen, wir können uns austauschen, wir können uns pushen, wir können Business Buddy werden, können gemeinsam ja, was weiß ich, Empfehlungen austauschen. Also ich merke das Gemeinsame, gerade nach den letzten Jahren, wo es so isoliert worden ist, das Gemeinsame, das kriegt jetzt einen richtigen Schwung.
Ja, und wahrscheinlich hat es das auch braucht, um die Wichtigkeit dieses Themas einmal hervorzuheben. Wie ist das, wenn du auf einmal alle Kontakte kappen musst und nur mehr in der Wohnung sitzen darfst, ja?
Ja.
Dass wir das auch wieder schätzen können.
Ja, es ist was anderes. Natürlich hat es auch Vorteile gehabt. Ja, Zoom, wer hat vorher gezoomt? Ja, Podcasts boomen, ja, und da kriegt man ganz viel Wissen heraus und so. Aber wo wir, glaube ich, jetzt wieder aktiv werden dürfen, ist miteinander, ja, menschlich. Uns da wieder ein bisschen einen Schritt annähern. Und das tut uns gut, weil wir sind soziale Wesen und das zeigen alle Forschungen, dass eine der wichtigsten Säulen fürs Glück und für eine langfristige Zufriedenheit wirklich stabile, harmonische, nährende Beziehungen sind. Und das ist nicht nur der Partner, nicht nur die beste Freundin, sondern auch im Arbeitsumfeld, mit den Nachbarn, Nachbarinnen und einfach wirklich soziale Beziehungen, die harmonisch sind.
Ja, das unterschreibe ich dir auch, ja. Wir kommen schon in Richtung Abschluss. Liebe Nicole, welchen Tipp würdest du denn unserem Publikum noch gerne mitgeben? So einen abschließenden Tipp.
Also ich habe heute was Interessantes gehört. Ich weiß nicht, von wem es ist. Es ist eine Geschichte, wo jemand nachdenkt und das Leben fragt, was willst du denn von mir? Und das Leben sagt, na genau, das wollte ich dir auch gerade fragen. Also diese Frage, was willst du vom Leben? Ja, was willst du vom Leben? Und dieser Frage mehr Raum geben, ja, wie wollen wir leben? Wie willst du die Selbstständigkeit leben? Wie willst du den Alltag leben? Wie willst du dich fühlen? Wie willst du das Miteinander gestalten? Also das wäre so mein Aufruf. Fragen wir uns doch mal die nächsten 10 Tage, wie will ich leben? Ich nämlich. Nicht das Außen, sondern ich. Wie will ich leben?
Ja, gute Frage, gute Frage. Ja. Ich muss immer gleich notieren.
Ja, machen wir gleich mit. 10-Tages-Challenge, 10-Tages-Experiment.
Genau,
schauen
passt
wir mal,
so.
Was nach 10 Tagen für eine Antwort geformt wird. Genau.
Sehr gut, sehr gut. Vielleicht finden wir eine Plattform, wo man da irgendwas dazu schreiben kann, was ihm so einfällt. Ne?
Ja,
wo man dann
genau.
Die Ergebnisse nach außen tragen kann. Dann
Genau
auch,
so ist es, genau so ist es.
Wenn man, Nicole, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wie kann man denn das tun?
In Wahrheit geht das ganz einfach. Ich habe eine Webseite mit www.nicolehobigerclimes.at und es geht in Form von einem Coaching. Die Selbstständigen können zum Mastermind kommen. Das ist ein richtiger Gamechanger. Wenn man mal Zeit für sich haben will und Stille mal probieren will, ist man im Oktober herzlich zum 2-tägigen Silence Retreat geladen. Und ja, also ich bin per Telefon und per E-Mail wirklich super erreichbar. Bin nur oldschool, mich kann man nur anrufen. Ich hebe ab. Ja. Es gibt ja manche, die haben gar keine Möglichkeiten, weil ich bin ja oldschool. Und auch LinkedIn ist eine Plattform, wo ich regelmäßig drauf bin, wo man mir da schreiben kann, wenn wer sagt, na, E-Mail ist so förmlich, kann ich doch. Ja, ihr könnt es mir auch über LinkedIn schreiben. Also geht ganz einfach.
Sehr gut. Also ich werde natürlich die wichtigsten Kanäle auch in den Shownotes verlinken, aber ich finde es immer wichtig, dass man auch selbst sagt, wie man es gern möchte sozusagen, ja, damit man da schon mal eine Barriere abbaut.
Ja, also das Schnellste, das ist sicher E-Mail bei mir. Das ist das Allerschnellste. Und was ich wirklich mache, also gerade bei den Masterminds, wo ich mit den Selbstständigen ja dann 3-4 Monate intensiv arbeite, gemeinsam mit der Michaela Benkic, der Markenmentorin, da führe ich auch wirklich Erstgespräche am Telefon, einfach um wirklich zu schauen, passen die zu mir? Passe ich zu Ihnen, passt die Michaela in der Positionierung zu Ihnen. Und da grooven wir uns wirklich ein. Beim Silence Retreat gibt es keine Vorgespräche oder auch beim Coaching gibt es ganz selten jemand, der sagt, du, ich möchte meine Stimme hören, weil ich habe jetzt nur die Webseite gesehen. Gibt es ganz selten. Und ich glaube, das liegt auch an den Podcasts, ja, weil man da den Mensch schon sehr gut ergreifen kann irgendwie. Ja. Stimme, wie antwortet der, wie ist der? Und somit beim Coaching gibt es kaum mehr Erstgespräche.
Ja.
Da geht es ganz schnell, am allerschnellsten über E-Mail.
Und das ist auch das Schöne an den Podcasts. Man kann sich da schon so zeigen, ja, wie man ist. Und das erleichtert einfach viel. Viel. Das kann ich nur bestätigen,
auch,
ja.
Ich finde auch, und vor allem, das ist ja, du weißt ja die Fragen nicht vorher. Somit antwortest du intuitiv, was da gerade einfällt, aus dem Bauchgefühl. Und das kriegt man als Zuhörer, als Zuhörerin mit. Und so kann man, glaube ich, irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, wer ist die Person, wie wird es dann im Coaching sein. Ja, da kann man wirklich ein super Feeling kriegen.
Ja, genau, nämlich ein Gefühl dafür kriegen, genau, das ist es, ja.
Also mach unbedingt weiter, ja, ganz lange, ganz viele Folgen. Auch nach der Jubiläumsfolge.
Ja, natürlich, geht noch weiter.
Ich finde es ja so schön, dass ich die 25. bin, weil ich bin auf einem 25. geboren. Also das ist quasi...
okay.
Passt denn?
Sehr gut, sehr gut. Ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir diese Folge aufnehmen konnten. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du gekommen bist. Und ja, freue mich, wenn wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit auch in Natura wiedersehen.
Ja, du bist eine Wirkschafferin aus meiner Sicht und da werden wir uns noch sehen und hören.
Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, du, vielen lieben Dank. Ich danke auch allen, die diesem spannenden Gespräch zugehört haben und heute dabei waren oder das noch hören werden, und darf mich verabschieden. Baba.